Wir sind bei Jesaja 29, 1 bis 14, in der Gliederung die Seite 4. Weheruf über Ariel. Und wir können einfach mal die Verse lesen. Jesaja 29, 1 bis 14. Wer es hat in der Schlachter Übersetzung? Die Brüder können mal anfangen mit Vers 1, die Schwestern lesen Vers 2 und dann weiter abwechseln bis Vers 14.
Amen. Wehe dir, Ariel, Ariel, du Stadt, wo David lagerte, zählt noch ein Jahr zu diesem hinzu, die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden. Denn ich will dich ringsum belagern und dich mit einem Belagerungswall einschließen und Bollwerke gegen dich aufrichten.
Amen. Amen. Herr, kein Ja.
Herr Jesus.
Ja, Vater, wir demütigen uns unter deine mächtige Hand heute Abend.
Amen.
Wir danken dir für dein Sprechen zu uns in dieser Konferenz.
Ja.
Herr, wir danken dir, dass du dein Volk nicht aufgegeben hast.
Amen.
Herr, wir danken dir, dass wir aus deiner Gnade sind, wo wir jetzt stehen, Herr.
Amen.
Herr, wir rühmen uns alleine in dir, Herr. Wir danken dir für all das, was du gesprochen hast zu uns.
Amen.
Ja, Herr, lass uns Täter deines Wortes sein.
Amen. Amen.
Herr, wir beten, dass jedes Wort, das wir gehört haben, in uns wirken und Frucht bringen kann.
Amen.
Oh Herr, wir wollen nicht so viele Worte haben, sondern wollen Täter deines Wortes
Amen.
Sein.
Amen.
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 Ja, Amen. Ja, öffne uns dein Wort.
Amen.
Amen. Amen. Wehe dir, Ariel, Ariel, du Stadt, wo David lagerte, zählt noch ein Jahr zu diesen hinzu, die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden. Amen. Ja, es ist wirklich wunderbar, wie der Herr hier, wie der Herr zu seinem Volk spricht.
Amen.
Er sagt, er nennt sie Ariel. Und es ist wirklich erstaunlich, dieses, mit was für einer hohen Berufung der Herr uns berufen hat. Aber das Problem, was wir in der Schrift sehen, wir sehen, wenn wir uns die ganze Zeit anschauen, in der Gottes Volk gelebt hat, gibt es sehr wenig herrliche Momente. Der Wandel und das Leben des Volkes Gottes ist wirklich, vor allem in Jesaja sehen wir, dass der Zustand des Volkes Gottes nicht dem entspricht, wie der Herr sie haben möchte. Und es ist wirklich beschämend eigentlich. Also der Herr hat mich wirklich beschämt durch dieses Wort. Und ich habe diese Woche eine Erfahrung gehabt. Ich war bei meinem Onkel in Holland und meine Verwandten waren auch da. Und dann hat meine Tante irgendwie mich vor den anderen gerühmt, weil ich ein Christ bin. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Nur, wehe dir. Weil, ja, was soll man sagen, wenn man voran... Weil sie sehen nicht unseren wahren Zustand. Sie sehen nicht, wie der Herr uns sieht. Und oft, man kann nichts sagen. Auch wenn ich was gesagt hätte, das hätte nicht viel gebracht, weil sie hat schon ausgesprochen. Und mich hat es wirklich sehr beschämt, weil wir bei weitem nicht das sind, was der Herr uns zu uns spricht. Das Problem, unser Problem ist nicht, was wir in Christus sind. Wir lesen in der Schrift, dass wir auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Gott hat uns vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt, dass wir in Christus zur Vollendung kommen.
Amen.
Und Gott sieht uns in seinem Sohn. Das ist wunderbar. Ja, Paulus fängt an, er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet hat in den Geist in den Himmelswelten. Und das ist so wunderbar und es ist eine Ermutigung für uns. Aber unser Zustand ist nicht... entspricht dem nicht oft. Und das ist, was der Herr anspricht. Und auch dieses Wort, was wir jetzt hören, es ist wirklich genau das Wort, was wir brauchen.
Amen.
Weil wir brauchen in dieser Zeit nicht so viel Lehre über Epheser und über viele andere. Es gibt so viel Lehre heute, die man hört. Aber dieses Wort, was wir jetzt hören, dient dazu, dass der Herr durch dieses Gericht uns vollenden kann.
Mhm.
Und ich merke in meinem eigenen Leben, ich brauche momentan, natürlich brauche ich auch Ermutigung und Trost und alles. Der Herr gibt auch dies, aber was mich voranbringt und was uns alle voranbringt, ist wirklich ein Wort des Gerichts in uns. Und auch wenn man gerade die Worte über Ariel liest. Der Herr sagt, wehe dir, Ariel, du Stadt, wo David lagerte. Zählt noch ein Jahr zu diesen hinzu. Die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden. Also man sieht, sie hatten eine Gewohnheit, in der sie gelebt haben. Und der Herr wollte aber diese Gewohnheit stoppen. In Jesaja 1 lesen wir, er sagt, wer verlangt es von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Er sagt sogar, Neumonde und Sabbate halten sind mir ein Gräuel. So, das Äußere war nicht das Problem bei ihnen. Sie hatten die äußere Form, aber sie hatten nicht die Wirklichkeit. So, Gott hat wirklich keinen Gefallen daran, wenn wir viel Lehre haben und nur viel wissen, sondern er möchte wirklich in uns die Wirklichkeit haben. Und ja, natürlich, das heißt nicht, dass wir nicht die Opfer und die Feste brauchen, aber wir brauchen die Wirklichkeit von Christus. Und das ist wirklich das Problem, dass Gott durch dieses Gericht, dass er auch hier zu Ariel spricht. Er sagt, ich will Ariel bedrängen, dass Traurigkeit und Klage entstehen und er wird mir zum rechten Gottesaltar werden. Das zeigt wirklich, Gott war nicht zufrieden mit ihrem Zustand. Er war nicht zufrieden, dass sie nur einen Namen hatten, sondern er wollte sie zur Vollendung bringen. Ich möchte nochmal die Verse auch aus Jesaja 1 zusammenlesen, weil es wirklich auch wichtig ist, zu sehen, was der Zustand von Gottes Volk war. Also ich habe mich selber gefragt, Herr, warum sprichst du so streng zu deinem Volk in Jesaja? Warum musste der Herr so streng richten? Und umso mehr man es sieht, umso mehr kann man Gott verstehen, dass er wirklich auch mit Zorn erfüllt war. Also mit dem Zustand seines Volkes. Wir sind oft sehr oberflächlich. Wir sehen die Menschen von außen und denken, es ist doch alles okay. Aber der Herr sieht wirklich, was im Herzen ist. Ich wollte erstmal in Vers 21 von Jesaja 1 sagt er, wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebesgesellen. Sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen, der Mächtige Israels, wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und das hat mir wirklich gezeigt, dass wie schlimm Lauheit ist in den Augen des Herrn. Wie schlimm für den Herrn mein lauer Zustand ist, wenn ich lau bin. Ich dachte, ich habe früher oft, hat der Herr zu mir gesprochen und mir gezeigt, hey, also ich habe oft Offenbarung 3 gelesen, wo der Herr zu seinem Volk sagt, weil du aber lau bist, so will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Aber mir war nie bewusst, wie hässlich den Herrn diese Lauheit schmeckt. Was in diesem wie Lauheit schmeckt. Weil hier lesen wir den Zustand von Gottes Volk. Sie hatten die äußere Form von Gottseligkeit. Sie hatten eine äußere Göttlichkeit. Aber der Herr offenbart den wahren Zustand. Er zeigt, was im Herzen ist. Er nennt sie Diebesgesellen. Er sagt, euer edler Wein ist mit Wasser vermischt. Dein Silber ist zu Schlacken geworden. Und das ist wirklich die Lauheit in uns. Oft wenn ein lauer Zustand, wenn wir in einem lauen Zustand sind, dann sind wir nicht bereit, dass der Herr unseren Zustand ändert. Du möchtest diese Temperatur beibehalten. Du möchtest so bleiben. Du möchtest keine Botschaften hören, die etwas bloßstellen in dir. Oder du möchtest nicht Gemeinschaft haben, die dich voranbringt, sondern ja, es ist wie wenn du in deinem Bett bist und es ist so schön warm. Dann möchtest du auch nicht rausgehen in die Kälte. Sondern du möchtest einfach so bleiben, wie du bist. Und das hat mir wirklich gezeigt, darum sagt der Herr, ich speie dich aus meinem Mund. Weil er sagt, wärst du doch kalt oder heiß, dann könnte der Herr noch etwas tun. Aber weil du lau bist und sprichst, ich bin reich, ich brauche nichts. Und das Problem ist, in der Lauen, wenn du lau bist, kannst du dein ganzes Leben so bleiben. Ja, du willst einfach so bleiben, wie du bist. Und es gibt keine Veränderung. Der Herr kann nicht kein Licht geben. Und oft ist es, wenn wir in einem lauen Zustand sind, dann kann der Herr wirklich nicht zu uns reden. Und auch wenn man die, zum Beispiel die Zeit der Richter sich anschaut, es gab viele Richter, es gab viele Propheten, Seher in dieser Zeit, aber das in 1. Samuel Kapitel 3 heißt es, das Wort des Herrn erschien selten. Das heißt, es gab den und jenen Propheten und Seher und sie waren im guten Land, aber der Herr konnte nicht mehr so zu ihnen reden. Und das hat mich auch wirklich sehr ermutigt. Ja, ich lese kurz vor. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit aber war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung bahn. Das ist wirklich das ist eine Folge auch der Lauheit. Und ja, lob den Herrn, wir sind heute hier, weil wir vorangehen möchten.
Amen.
Wir sind hier, dass der Herr wirklich durchbrechen kann in uns.
Amen.
Und mit uns vorangehen kann.
Ja.
Ja. Amen. Das war 1. Samuel 3, Vers 1. Amen. Amen. Ja, und Offenbarung 3, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalben, damit du sehen kannst.
Amen.
Amen. Ja, es ist wirklich, wie Jesaja sagt, sie haben eine äußere Form von Gottseligkeit gehabt. Sie bekennen mich, sie sind mir nahe mit ihrem Mund, aber ihr Herz ist fern von mir. Und doch möge der Herr uns von solch einem Zustand, vor allem in dieser Zeit, heute erretten. Ja, wenn wir mit dem Herrn vorangehen wollen und Überwinder werden wollen, dann muss er all diese Dinge in uns offenbaren. Und darum danke ich wirklich dem Herrn für dieses Wort, das wir hören. Doch möge der Herr uns aus Gnade vollenden.
Amen.
Amen.
Amen. Ja, doch, der Zustand von Ariel, was ja eigentlich der Löwe Gottes heißt, das ist eigentlich der Name, aber der Zustand ist so gefallen. Er ist eigentlich ein Kämpfer, aber er wird bedrängt von allen Seiten. Und das muss man auch sehen, das schmerzt Gott wirklich. Weil hier Ariel ist nicht irgendjemand, sondern es ist die Stadt des lebendigen Gottes. Man sieht am Anfang noch bei Ephraim, dass im Norden die stolz geworden sind. Oder dann die einen Bund machen mit dem Tod, die in Juda. Das ist dann runtergerutscht, aber es ist dann bis in die Stadt Gottes gekommen, wo der Tempel ist, wo Gott selber wohnt. Und dieser Stolz, das ist wirklich ansteckend. Ja, wenn man meint, ja, der ist stolz, bin nicht ganz so stolz, das ist noch okay, ich bin nicht so wie der, aber es ist alles ansteckend. Dann ist man schon, dieser Ariel wird dann schon bedrängt werden. Und es ist auch ein Weheruf vom Herrn, weil wenn wir vorangehen wollen, dann macht der Feind oft etwas von außen. Ja, dann greift er von außen ein und mit irgendetwas Feigem versucht er es zu stoppen, wie an der Uni, man darf nicht mehr verteilen oder frei dort. Das ist irgendetwas Feiges, was der Feind sich ausgedacht hat. Aber das, wenn wir vorangehen wollen, dann ist das kein Problem.
Genau.
Das darf kein Problem sein. Dann sagen wir, Amen, wir gehen weiter. Der Herr, das ist kein Problem für den Herrn. Der Herr wird uns eine neue Tür aufgeben.
Amen.
Auf jeden Fall. Wir müssen da niemals zurückweichen, sagen, oh je, der Feind greift uns an. Wenn wir vorangehen wollen, ist es ein gutes Zeichen, dass sich der Feind aufmacht und irgendetwas, ja, zu seiner Schande schickt. Aber wenn wir nicht vorangehen wollen, dann denke ich auch manchmal, ja, der Feind bedrängt mich jetzt auch so sehr. Aber eigentlich ist es der Herr, der bedrängt. Dann ist es genau andersrum. Weil der Herr dann diese ganzen Feinde schickt und auch in Amos Kapitel 4, Vers 6 heißt es auch, genau, dafür habe ich euch auch blanke Zähne gegeben in allen euren Städten und Mangel an Brot an allen euren Orten und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ja. Und dann geht es immer weiter. Was der Herr an Bedrängnis gibt, dann geht es weiter. Oder er will den Regen vorenthalten, 3 Monate vor der Ernte. Oder dass das Land verdorrt. Und es wankten 2 oder 3 Städte in Vers 8 zu einer Stadt, um Wasser zu trinken und bekamen doch nicht genug. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und weiter. Und ich schlug euch mit Getreidebrand und Vergilben. Und so weiter. Der tut alles und schlägt und bedrängt, damit sie doch umkehren. Ja. Und wenn wir nicht vorangehen wollen, dann müssen wir nicht meinen, oh, der Feind ist so böse. Nein, das schickt der Herr. Es schickt der Herr selber. Und weil der Herr unbedingt, er will unser Herz gewinnen für sich. Der Herr will alles von uns haben und nicht nur ein bisschen. Und wir dürfen ihm nichts vormachen. Ariel, die Stadt, sie haben ihre, fügt Jahr zu Jahr und lasst die Feste kreisen. Sie haben alles richtig gemacht. Wenn der Herr dann sie prüft, dann sagen sie, ja, passt doch alles hier, sind die Zettel, Papiere, alles. Wir machen alles genauso richtig, aber es ist nicht, ja, nicht mit dem Herzen, sondern nur mit den Lippen. Und deswegen muss Gott sie richten, äußerlich in Bedrängnis. Und das heißt auch in Vers 11 und 12, genau, dass jedes Gesicht für sie wie Worte eines versiegelten Buchrolle ist. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die lesen, sagen sie, es ist versiegelt. Und die, die nicht lesen können, sagen, sie können nicht lesen. Das heißt, eigentlich gar keiner versteht mehr, was der Herr eigentlich sagen will. Und warum? Wegen diesem traditionellen Gottesdienst. Ja. Und wenn wir den Herrn nicht kennen, sondern immer nur in die Versammlung gehen und meinen, dadurch wird es besser. Es ist wirklich nicht so. Wir brauchen wirklich diesen Christus, der diese Siegel aufschließt. Der uns das Wort aufschließt. Wir brauchen diesen Christus, diese Erfahrung. Und ich habe das auch vor der Konferenz zum Herrn gebetet. Herr, schließ mir dieses Wort auf. Was willst du mir damit sagen? Und schon gleich kam eine Situation, eine Erfahrung, die ich machen durfte. Gestern war auch der letzte Arbeitstag und in den letzten 2 Stunden, ich war nur noch mit einem Kollege ganz alleine, dann kommen die schlimmsten Probleme rein und das System stürzt ab und alles Mögliche und ich wollte mich aufregen und sagen, jetzt so gehe ich jetzt in den Urlaub. Alles. Und es wollten meine Gedanken so belegen. Und der Herr hat mich erinnert, jetzt hast du genau eine Erfahrung. Oder jetzt kannst du das Wort aufschließen. Der hat zu mir gesagt, jetzt feier ein Fest. Feier das Fest in der Wirklichkeit, das Passafest. Wie du ausziehst aus diesen Gedanken, davon frei wirst. Ja, nicht, dass es mich immer beschäftigt, wie kann ich dieses Problem lösen, aber es, der Herr will reden hier an der Konferenz. Und der Herr hat wirklich mein Herz da berührt. Und dieses Passafest, das ist so wunderbar, in der Wirklichkeit des Passafest zu feiern. Ja. Ich konnte dann gleich meinem Kollegen dann erzählen über Weihnachten, über das falsche Fest, ist mir in den Sinn gekommen. Ich möchte sagen, das ist nicht, was der Herr will. Denn der Herr hat was anderes für uns vorbereitet. Und obwohl die Situation so war, der Herr hat mir gezeigt, dass diese Feste, die der Herr verordnet hat für uns, das sind nicht Geschichten, einfach nur Geschichten. Ja, das Passafest, sondern es muss unsere Erfahrung werden.
Amen.
Und es war wunderbar. Der Herr will nicht, dass wir hier Sonntag für Sonntag immer unsere Versammlung machen und diese Feste kreisen lassen. Der Herr will, dass wir die Wirklichkeit von den Festen haben. Und ja, das war ein wichtiger Punkt. Und dann kann der Herr einem dieses Wort aufschließen. Der Herr muss uns das Wort selber zeigen, wie er es meint. Sonst wissen wir es nicht. Ja. Und oder zu ihm kommen. Gell? Der Herr in Offenbarung, er hat die Siegel gebrochen. Er hat sie aufgemacht. Ja. Er hat das ganze Wort erfüllt. Und in Vers 14 heißt es auch darum, siehe, ich will weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Und das ist auch, das ist ein inneres Gericht. Einmal von außen sieht man, dass Ariel von außen bedrängt wird, aber der Herr bedrängt auch, das sind auch das innere Gericht, dass der Herr wird die Weisheit der Weisen verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Und es hat wirklich mit uns heute zu tun, weil der Herr das wieder neu aufgreift und zur Gemeinde in Korinth spricht. Heißt es auch in 1. Korinther 1, Vers 19, denn es steht geschrieben, auch wieder genau dieses Zitat von Jesaja 29, ich will die Weisheit der Weisen vernichten. Und dieser Zustand der Gemeinde in Korinth war nicht gut. Ja, weil was geht es in diesem Kapitel? Da geht es um Streitereien. Ja. Einer sagt, ich bin apollisch, anderer sagt, ich bin käfisch. Und da sieht man schon das innere Gericht. Ja, jeder redet, was er will. Der eine das, der andere jenes. Und so heißt es auch, er wird diesen Verstand, ich will die Weisheit der Weisen vernichten. Genau. Und dieser Zusammenhang ist wirklich mit Spaltung in der Gemeinde. Und es ist eine Sprachverwirrung. Und das sieht man wirklich unter der Christenheit heute. Es ist so eine Sprachverwirrung. Es ist alles okay. Mach du, wie es du denkst. Ich mach's, wie ich denk. Und wenn man über Wahrheit redet, ja, auch ein Bruder oder eine Schwester hat es vor kurzem auch erzählt, als er gesagt hat, mit jemandem über die Wahrheit geredet hat, dann Wahrheit, bist du in der Sekte oder was? Das ist gar nicht mehr so offen, sondern mach du das, das kann man so oder so sehen, aber das ist wirklich, ja, er will die Weisheit der Weisen vernichten, den Verstand der Verständigen verwerfen. Wir müssen wirklich Buße tun und sagen, Herr, rette uns von so einem Zustand. Ja, und Herr Jesus, wir brauchen wirklich diese Feste in der Wirklichkeit, den Herrn darin zu ergreifen.
Amen.
Ja. Und auch abends in einer Sache, auch obwohl ich müde war, an einem Abend dieser Woche hat der Herr trotzdem gesagt, du musst noch eine Sache machen. Und ich war wirklich müde, ich sage, ich kann nicht. Aber der hat klar gesagt, ja, dann feiern ein Fest. Ja. Dann feiern ein Erstlingsfest. Ja. Dann lass diesen Tod, jetzt brauche ich dich, jetzt musst du, das ist der Wille Gottes jetzt. Und dafür, das musst du tun, das ist wichtig für meinen Vorsatz. Und ich sehe, wie praktisch es ist. Der Herr will wirklich mein Herz, will unser Herz gewinnen. Und dafür müssen wir die Feste feiern. Es ist nicht eine Geschichte, das ist etwas, was Gott uns verordnet hat und was wir heute im Geist ergreifen müssen. Und ich erfahre es wirklich, ich konnte in der Zeit die Müdigkeit und alles war weg. Wirklich, der Herr ist beim Erstlingsfest, man sieht, der Herr ist genau an diesem Fest der Erstlinge, ist der Herr auferstanden. Und er hat den Tod überwunden.
Amen.
Und auch diesen geistlichen Tod, den wir erleben im täglichen Leben. Eine Konferenz ist vielleicht alles gut, aber wenn wir in unserem täglichen Leben sind, brauchen wir diese Feste.
Ja.
Dann brauchen wir Errettung von Tod, von diesem geistlichen Schwachheit. Ich kann nicht. Das muss der Herr ersetzen. Ja. Sonst machen wir am Ende, loben wir den Herrn hier mit den Lippen, aber unsere Wirklichkeit ist wie der Feind, bedrängt uns von allen Seiten. Wir sollten eigentlich angreifen, ein Kämpfer. Ein Löwe ist gell, jemand, der angreift, aber er muss nur verteidigen und um sein Leben bangen. Es ist nicht das, was der Herr für uns verheißen hat.
Amen.
Und deswegen brauchen wir wirklich alle Feste und diesen Priesterdienst, der uns herausbringt aus diesem geistlichen Schwachheit, oder? Wie es hier in dieser zweiten Wehe herauskommt. Und das muss man sagen auch. Der Herr gibt immer eine Lösung. Obwohl es Weherufe, wir reden hier von Weherufen, der Herr hat immer auch eine Lösung heraus aus den Weherufen. Ja.
Genau.
In der ersten Weheruf sieht man auf, ja, es ist ein schlimmer Zustand, so viel Stolz, aber der Herr sagt, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein und wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden. Und auch hier, der Herr will, dass wir die Feste in der Wirklichkeit feiern.
Mhm.
Ja, nicht traditionsgemäß, gell, weil wir es schon immer so machen.
Mhm.
Mir wurde das auch bewusst erst vor kurzem. Ich habe jahrelang bin ich sonntags in die Versammlung gegangen, habe eine Botschaft gehört. Aber was hat es mir wirklich geholfen? An meinem inneren Zustand. Gell. Das ist so, wenn man etwas gewohnt ist, man fängt an einzuschlafen. Wie in Vers 10, dieser Taumelgeist.
Ja.
Ja, denn der Herr hat einen geisttiefen Schlaf über euch ausgegossen. Ja, verschlossen hat er eure Augen. Die Propheten und eure Häupter, die Seher hat er verhüllt. Ja. Und dieser Vers 10, das ist wieder, es ist so ein aktuelles Wort in Jesaja. Und auch das hat der Herr wieder gesprochen in Römer 11. In Römer 11 spricht er wieder davon und zitiert es wieder Jesaja. Und zwar heißt es dort in Vers 2, wo es hat Gott sein Volk verworfen, heißt es, aber dann heißt es, ja, Gott hat sein Volk nicht verworfen, sondern dies bei, was sagt die göttliche Antwort in Vers 4? Ich habe trotzdem 7000 Mann für mich bewahrt, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Oder in Vers 8 heißt es, siehe, steht geschrieben, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Ja, bis auf den heutigen Tag sogar. Ja, und das ist wirklich etwas, was der Herr gegeben hat. Und dieses Volk, das war dieser Zustand, vom Volk, wenn man nicht gehorsam ist. Man meint, ja, ich meine auch manchmal, wenn jemand nicht will, ich muss den ziehen irgendwie, dass er wieder will. Und ja, ich lade ihn ein zum Essen kostenlos und dann gehen wir danach in die Versammlung. Aber wisst ihr, der Herr ist so anders. Ich bemühe mich darum, aber der Herr schickt einen Taumelgeist. Dass er, wenn man nicht hören will, das muss wirklich eine Warnung sein für uns. Wir werden sonst nicht verstehen, was der Herr heute tun will. Wir sagen, ja, das ist, alles ist okay, wir müssen ausgeglichen sein von jedem. Ein bisschen mal darüber reden, mal darüber, aber es ist so ziellos. Man weiß gar nicht, was der Herr heute und jetzt tun will. Und man sieht es, dass das auch zu uns redet, weil hier heißt es auch, dass es auch damals so war, als der Herr kam, hat das ganze Volk eigentlich den Messias nicht erkannt, nur wenige. Und oder genauso wie bei Elia, wo es heißt, er hat trotzdem noch 7000 Mann für mich bewahrt. Und dann sagt er in Vers 5, in Römer 11, so gibt es nun auch in der jetzigen Zeit einen Überrest nach der Wahl der Gnade. Ja. Das heißt, es hat sehr viel mit uns zu tun. Auch heute gibt es immer noch auch nur einen Überrest nach der Wahl der Gnade. Ja, und deswegen brauchen wir wirklich die Salbung. Ja, der Herr kann auch einen Taumelgeist geben, dass wir gar nicht verstehen, was wir, wofür wir eigentlich da sind. Aber das heißt auch, der Herr hat uns auch die Salbung gegeben, dass sie uns alles lehrt. Ja, und deswegen müssen wir der Salbung folgen. Keine Kompromisse machen. Wenn der Herr etwas spricht, wir müssen folgen, sofort. Ja, ja, das ist wirklich, wenn der Herr sagt, komm heraus, ja, wie aus, ja, aus irgendeiner Gruppe oder aus der Kirche oder aus etwas, wo man merkt, es ist nicht die Wahrheit, aber man merkt, man hat noch so viele Bekannte und Freunde darin, das einziehen will. Man merkt auch das, was der Herr spricht, er spricht es nicht permanent. Und sonst ist jeder Tag wieder nur Betrübnis. Ich sehe, wenn man nicht dem folgt, dann schickt der Herr auch irgendwann einen Taumelgeist. Ja, dann geht man in die Versammlung, hört sich eine schöne Botschaft an, singt ein Lied und ist wieder ganz ermutigt. Dann, ah, der Herr ist wunderbar, aber man folgt nicht dem Herrn im Herzen. Und dann meint man, ja, oh, er ist voller Liebe und alles ist wieder wunderbar. Ja. Aber das ist wirklich ein Taumelgeist. Und der Herr muss uns, ja, auch wenn der Herr zu uns heute spricht, Herr, wo müssen wir rauskommen? Zeige es uns, dass wir am Ende zu dem Überrest gehören und nicht darüber reden. Und ja, und deswegen wenn wir diese Feste feiern, das ist in Zion, gell, die brauchen wir wirklich in der Wahrheit und in der Wirklichkeit müssen wir diese Feste und diese Priesterschaft ausüben. Das, was der Herr uns zeigt. Und dann haben wir auch einen Vorgeschmack von Zion. Weil später werden wir das noch lesen. Zion ist die Stadt unserer Festversammlung. Da werden die Feste in der Wirklichkeit gefeiert. Wenn wir Zion sein wollen, ja, in der Wirklichkeit, dann müssen wir die Feste feiern.
Amen.
Ja. Amen, Gott den Herrn.
Mach uns zu einem wahren Ariel.
Amen.
Amen. Löwe Gottes.
Löwe.
Amen.
Wir möchten nicht vom Feind an der Nase herumgeführt werden.
Ja.
Amen. Danke, Herr, dass du uns seine Strategie durchschauen lässt.
Amen.
Amen. Oh, Herr. Amen.
Ja, Amen.
Herr,
Halleluja. Herr, rette uns.
Amen. Ja, rette uns von diesem niedrigen Zustand.
Ja.
Herr, wir kehren um zu dir, Herr Jesus. Wir tun Buße, Herr, für alles, wo wir etwas getan haben in deinem Werk aus Tradition.
Amen.
Herr, in äußerlicher, heuchlerischer Weise, Herr, rette uns auch, wo immer das noch in uns ist.
Amen.
Amen. Herr,
Amen.
Amen.
Ja.
Amen.
Hell.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Genau. Ja. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke für alle 7 Feste, die du uns gegeben hast, zum Ziel zu gelangen. Amen. Nehmen sie in Anspruch. Halleluja. Amen. Herr, wir loben dich.
Ich glaube, der Jesaja war wirklich nicht sehr populär damals. Denn er hat tatsächlich die Dinge so angesprochen, wie Gott sie sieht. Das sieht man immer hier in diesen Kapiteln, die wir jetzt hier lesen. Bei Ephraim haben wir es schon gesehen. Jetzt bei Ariel wieder. Der Jesaja hat wirklich bloßgestellt, oder Gott hat durch ihn bloßgestellt, wie der wahre Zustand von Gottes Volk war zu dieser Zeit. Wie die Brüder gesagt haben, dieser Zustand war weit, weit weg von dem, wo sie
ihrer Berufung nach sein sollten. Sie waren berufen, ein Ariel zu sein, ein Löwe Gottes. Siegreich mit dem Herrn.
Amen.
Und nicht nur sie damals, wir heute, wir als Gläubige, als Christen, als Gottes Volk heute, wir haben eine hohe Berufung. Paulus redet davon. Wir haben eine hohe, aufwärtsziehende Berufung von Gott. Aber wie ist unser wahrer Zustand? Die Berufung ist eine Sache und die ist wunderbar und herrlich. Aber der Zustand ist das Eigentliche. Und sie hießen zwar, er redet sie an Ariel, aber sie waren überhaupt kein Löwe Gottes. In Vers 4 sagt er sogar, dann wirst du erniedrigt von der Erde aus reden. Von der Erde aus. Gottes Volk soll eigentlich himmlisch sein.
Ja.
Der Epheserbrief sagt uns, wir sind mit Christus in den Himmel niedergesetzt. Das ist unsere Berufung, das ist unser Stand. Aber wie ist der Zustand von Gottes Volk heute? Wenn man die Christen heute sieht, wenn man uns sieht, sieht man Menschen, die himmlisch sind, ganz anders als die auf der Erde? Oder sind wir doch oft sehr gleichförmig mit den Menschen dieser Welt, mit den Dingen dieser Welt? Es ist wirklich keine Kleinigkeit. Ja. Und dann sagt er sogar, aus dem Staub werden deine Worte gedämpft ertönen. Deine Stimme wird wie die eines Totengeistes aus der Erde kommen und deine Rede aus dem Staub herausflüstern. Das ist wirklich ein erbärmlicher Zustand. Wir müssen wirklich sehen, für Gott ist das schrecklich. Er hat sich damals ein Volk herausgeholt, das ganz anders sein sollte. Er hat zu ihnen gesagt, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Heilig, abgesondert. Er wollte ein Volk haben, Menschen, an denen man seine Herrlichkeit sehen kann, die ganz anders sind. Die himmlisch sind, die im Sieg stehen.
Amen.
Durch die er herrschen kann auf der ganzen Erde.
Amen.
Aber wie ist ihr Zustand? Anstatt dass sie himmlisch sind und herrschen, sind sie selber im Staub und reden von der Erde an. Und haben sogar einen Totengeist. Ja, es gibt verschiedene Geister. Es gibt den Heiligen Geist, den Geist des Herrn, aber es gibt auch einen Totengeist. Ist auch ein Geist. Heute betonen manche Gläubige so sehr den Geist. Aber die Frage ist, das Wort von Ariel zeigt uns, welcher Geist. Es gibt nicht nur den Heiligen Geist. Es gibt unter Gottes Volk auch einen Totengeist. Das heißt, sie sind tot. Und das ist schrecklich, wenn wir uns vorstellen, der Herr ist der Auferstandene, er ist lebendig, er hat den Tod verschlungen.
Amen.
Und jeder, der ihn aufgenommen hat und in sich wohnen hat, der sollte auch so sein. Der sollte so leben. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen, in Auferstehung zu leben.
Amen.
Im Sieg des Herrn zu stehen, von Tag zu Tag. Das ist unser Stand, das ist Ariel, der Löwe Gottes. Aber doch, wenn wir Gottes Volk heute anschauen, es ist so irdisch, niedrig und sogar tot. Es ist sogar tot. Wie der Herr sagt zu der Gemeinde in Sardes in Offenbarung 3, du hast den Namen, dass du lebst. Wie bei Ariel. Oder du hast die Berufung, dass du lebst. Aber du bist tot. Wow, Gott muss zu seiner Gemeinde sagen, du bist tot. Obwohl er sich noch in Offenbarung 1 vorgestellt hat, als der Lebendige. Es ist schon... Durch Jesaja müssen wir lernen, mit Gott mitzufühlen. Ja? Welch ein Leiden für Gott, sein Volk in diesem Zustand zu sehen. Welch ein Leiden für Gott. Ja? Und das große Problem ist hier wirklich die Tradition unter Gottes Volk. Ja? Das spricht er gleich als erstes an. Zählt noch ein Jahr zu diesem hinzu. Er sagt sogar, macht nur weiter so. Ein Jahr, noch ein Jahr, noch eine Konferenz, noch eine Versammlung, noch ein Gottesdienst. Woche für Woche, Jahr für Jahr. Die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden. Am Ende machen wir Jahr für Jahr immer das Gleiche. Und äußerlich sieht es so gut aus. Sie haben ja nicht irgendwas gemacht. Gott hat ja gesagt, bitte diese 7 Feste sollt ihr halten. Sie haben ja nicht irgendwas völlig anderes gemacht. Rein äußerlich gesehen haben sie gemacht, was Gott von ihnen verlangt hat. Diese Feste gefeiert. Oder in Amos 4 sagt er, bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Und Gott hat die Opfer verlangt. Äußerlich gesehen denkt man ja, was ist das Problem? Sie machen doch alles, was Gott verlangt hat. Oder Jesaja 1 wurde auch erwähnt. Der Herr sagt, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? Wir denken, Gott, was ist los? Sie haben dort die Opfer gebracht, sie haben die Feste gehalten, das wolltest du doch. Aber das wahre Problem, das zeigt Jesaja hier in Vers 13, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält. Und das war das Problem. Es war nur noch eine äußere Tradition. Aber ihr Herz war weit weg von ihnen und ihre Furcht war nur angelerntes Menschengebot. Und das war nicht nur zu der damaligen Zeit von Jesaja, das hat Jesus zitiert. Später, als er auf der Erde war, Matthäus 15, dort sagt er in Vers 6, so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Tradition willen aufgehoben. Das ist das Problem bei der Tradition. Am Ende machen wir äußerlich scheinbar das, was Gott gesagt und verlangt hat. Aber eigentlich ist es gegen das Wort Gottes. Und dann sagt er hier Vers 7, ihr Heuchler, das ist wirklich das Problem heute unter Gottes Volk. So viel Heuchelei. Man macht so viel äußerlich. Aber das Herz ist weit weg von Gott. Er sagt, treffend hat Jesaja von euch geweissagt. Erstaunlich. Der Herr hat hier Jesaja zitiert, was wir gerade gelesen haben. Und er hat es auf das Volk zur damaligen Zeit bezogen. Und auf die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Hohenpriester. Wo alle dachten, wow, das sind Menschen Gottes. Die dienen Gott, die beten ihn an, die machen, was er wollte. Der Herr hat bloßgestellt, Jesaja hat von euch geredet. Als er sagte, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist weit weg von mir. Wow, und das muss zu uns reden. Ja. Und wenn wir heute Gottes Volk anschauen, wie ist es? Jetzt gerade in diesen Tagen. Wie viele, auch unter Gottes Volk, feiern Weihnachten? Und sie meinen, sie feiern ein christliches Fest und denken an den Herrn, wie schön es ist, dass er geboren wurde. Und sie fühlen sich gut und denken, ja, wir gehen alle in die Kirche und es geht ja um Jesus und die Kinder verkleiden sich. Der eine ist ein Hirte, der andere ist ein König und überall auf der Welt wird das Krippenspiel dargeboten. Aber warum machen die Menschen das? Weil es eine Tradition ist. Und alle machen es. Machen auch die Ungläubigen. Ja. Es ist wirklich eine Tradition geworden. Wie viele Dinge machen wir heute in Gottes Volk? Aus Tradition, aus Gewohnheit. Aber Weihnachten ist alles andere als christlich. Es hat nichts zu tun mit dem Wort Gottes. Es ist ein heidnisches Fest. Aber es interessiert auch keinen. Ein Kollege hat mich gefragt die Woche, was, du feierst kein Weihnachten? Dann habe ich ihm erklärt, warum. Das ist ein götzendienerisches, heidnisches Fest ist. Und dass ich frei sein möchte von dieser Tradition der Menschen. Und sein Sohn war auch so ein Hirte da im Krippenspiel von dem Kollegen, hat er mir erzählt. Und ich habe ihm alles gezeigt und er hat nur mit der Schulter gezuckt und ist weggegangen. Es hat ihn gar nicht interessiert. Gar nicht interessiert. Obwohl er auch äußerlich christlich sich verhält und einem anderen, der ist wirklich ein Christ, ein wiedergeborener Christ, mit ihm habe ich auch geredet und es hat ihn auch nicht interessiert. So viele heute in Gottes Volk, wir machen einfach irgendwas, Jahr für Jahr, aber niemand fragt, ob es eigentlich Gott gefällt. Und am Ende, wenn man das anschaut, das Herz ist weit weg vom Herrn. Ist weit weg vom Herrn. Und das war das Problem hier bei Ariel, das ist heute auch das Problem von Gottes Volk. Und wie Isa gesagt hat, in der Gemeinde Laodicea, Gott hat zum Ausdruck gebracht, er hasst es. Diese Lauheit. Für Gott, lieber bist du kalt. Machst gar nichts, was mit ihm zu tun hat. Aber dann sieht man wenigstens, okay, der hat nichts mit Gott zu tun. Aber wenn du lau bist, du verhältst dich äußerlich so christlich, so religiös und es sieht so gut aus äußerlich. Aber das Herz ist weit weg und Gott sagt, das werde ich ausspucken aus meinem Mund. Gott hasst das. Denn es suggeriert den Menschen, ja, das wäre göttlich, das wäre, was Gott haben will. Aber es ist fern von dem, was Gott haben will.
Und wie Rainer gesagt hat, Gott möchte die Wirklichkeit haben. Er möchte, dass wir die Feste feiern und ihm die Opfer bringen.
Amen.
Aber nicht in einer äußeren, traditionellen Weise.
Ja.
Und wenn immer wir etwas merken in uns, und der Herr zeigt uns, guck mal, da machst du etwas aus Tradition. Da machst du etwas, das machst du nur äußerlich. Da ist Heuchelei in deinem Herzen. Dann müssen wir sagen, Amen, Herr, ich tue Buße. Ich kehre um. Wenn er uns irgendwas zeigt, wo unser Herz, wo wir uns erwischen, wir machen was, aber unser Herz ist nicht ganz bei ihm, dann sind wir schon hier, wo Ariel gelandet ist. Und dann müssen wir umkehren. Und der Herr sagt in Jesaja 31, Vers 6, ist ein guter Vers, kehrt um, ihr Kinder Israels, zu ihm, von dem ihr so weit abgewichen seid. Sie sind so weit abgewichen. Und auch wir heute in Gottes Volk. Wir sind so weit weg von dem, wo wir sein sollten. Es ist so äußerlich, so traditionell und so selbstzufrieden. Wie bei Ephraim, so ein fettes Herz. Gott kann gar nichts mehr sagen, weil niemand kümmert sich darum. Und wir sind auch nicht frei davon. Deswegen, wir haben auch Dinge, wo wir umkehren müssen. Dieses Wort gilt für uns, kehrt um zu mir. Und lasst uns wirklich umkehren, denn wenn wir es nicht tun, dann steht hier, dann wird Gott sie richten. Und das Gericht von außen, das ist nicht so schlimm. Schlimm ist das Gericht von innen. Wie er hier sagt, der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Und das ist wirklich schlimm. Heute Nachmittag haben wir Gemeinschaft gehabt mit einem Bruder, der gerade wo ausgeschlossen wurde, wo es nicht so gut ist. Und er saß da die ganze Zeit und sagte, warum sehen Sie es nicht? Ich verstehe es nicht, warum sehen Sie es nicht? Die Antwort ist, der Herr hat über Sie einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Oder man kann auch sagen, ein Geist der Betäubung. Und das hat Gott gemacht, das hat nicht der Teufel gemacht. Wir denken manchmal, oh, alles Negative, das macht der Teufel. Es gibt Probleme, oh, der Teufel. Aber es gibt auch Dinge, die Gott tut. Und wenn er merkt, ihr Herz ist weit weg von ihm und es ist nur noch äußere, religiöse Heuchelei und Verhaltensweise, dann gießt er noch obendrauf einen Geist tiefen Schlafes. Und das ist wirklich, das ist schlimm. Das ist ein schlimmes Gericht. Das ist viel schlimmer, als wenn er äußerlich was macht. Dann wachen alle auf und sehen, okay, hier stimmt was nicht. Aber wenn er einen Geist der Betäubung ausgießt und du machst einfach so weiter und irgendwann merkst du gar nicht mehr. Ich fand das Beispiel sehr gut heute Morgen von diesen Lampen, was Jonathan gesagt hat. Ja, irgendwann gewöhnst du dich an den Zustand, der nicht gut ist und am Ende ist normal für dich. Und du hast kein Bewusstsein mehr, kein Empfinden. Was ist das? Das ist der Geist tiefen Schlafes. Und den hat Gott ausgegossen. Nicht der Satan. Gott, weil er sein Volk richten muss. Und er hat das Wort verschlossen und ihre Weisheit zu Schanden gemacht. O Herr, und das muss uns wirklich aufwecken heute Abend. Ja, dieser Weheruf über Ariel, der ist aktueller denn je. Der ist wirklich aktuell. Doch, lass uns dieses Wort zu Herzen nehmen und umkehren. Und auch den Herrn fragen, Herr, scheinen uns hinein.
Amen.
Wo gibt es unter uns Tradition?
Ja.
Wo gibt es unter uns Heuchelei? Selbstzufriedenheit? Herr, wo ist mein Herz fett geworden? Wo bin ich lau geworden, empfindungslos deinem Sprechen gegenüber? Solange wir noch nicht am Ziel sind, der Herr uns noch nicht entrückt hat, müssen wir den Herrn fragen, Herr. Und bereit sein, umzukehren. Amen.
Amen. Oh Herr, Amen. Herr, wir kehren unsere Herzen um zu dir.
Amen.
Herr, dass du mehr Raum in uns gewinnst, Herr. Unser Herz völlig einnimmst, Herr Jesus.
Amen.
Ja, Herr, wir kehren in unserem Herzen.
Ja.
Ja, wir brennen für dich.
Ich möchte gerne den ersten Vers nochmal lesen, von Kapitel 29. Der Herr sagt, wehe dir, Ariel, Ariel, du Stadt, wo David lagerte. Zählt noch ein Jahr zu diesem hinzu, die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden. Ja, hier natürlich ist es ein Vorwurf des Herrn an das Volk, dass sie in dem, was er ihnen gegeben hat, in eine Tradition gefallen sind. Die Feste sind etwas, was Gott ihnen gegeben hatte. Aber es ist bei ihnen in eine Tradition gefallen. So muss man jetzt fragen, was ist dann mit den Festen? Sind sie gut oder sind sie nicht gut oder was sollen wir machen? Lasst uns mal auf die vorletzte Seite von dem Outline kommen und mal sehen, was mit den Festen ist. Halleluja, was Gott uns gegeben hat, muss uns Leben geben. Es muss uns aufwecken, es muss uns helfen, es muss uns retten, es muss uns zum Ariel machen. Es kann nicht sein, dass Gott uns was gegeben hat, aber es nicht funktioniert. Wo ist dann das Problem? Hat Gott etwas gegeben, was nicht funktioniert? Müssen wir Gott sagen, sorry Gott, deine Feste funktionieren nicht. Oder ist das Problem beim Volk? Ja? Herr Jesus Christus, mit Sicherheit, was Gott uns gegeben hat, wirkt. Und heute müssen wir diese ganze Liste der wunderbaren Feste in ihrer Wirkung erfahren und kennen, damit wir ein Ariel sind, damit wir ein Löwe Gottes sind und nicht in die Tradition fallen.
Amen.
Halleluja. Gott hat uns was gegeben, um nicht in Tradition zu fallen.
Ja.
Halleluja. Lob den Herrn.
Amen.
Das müssen wir ergreifen.
Amen.
Da müssen wir unseren Glauben einsetzen. Das müssen wir lernen und wirklich üben und dem Herrn sagen, Herr, alle Feste, die es gibt, möchte ich erfahren.
Amen.
Denn ich möchte nicht in eine Tradition fallen. Wie kannst du zu einem werden, der mit dem Mund Gott ehrt, aber mit den Lippen, aber das Herz ist fern von ihm? Wie geht das? Das geht nur, wenn du keine Erfahrung hast mit dem Herrn. Wenn du Erfahrung hast mit dem Herrn, wird dein Mund und dein Herz nicht getrennt voneinander sein, sondern dein Mund fließt nur über mit dem, was in deinem Herzen ist.
Ja.
Oh, ich bin so froh über diese Feste. Und wir können wirklich bezeugen, diese Feste waren früher dreimal im Jahr. Dreimal im Jahr. Das ist, hier steht es in der linken Spalte, Ernte im Frühjahr, dann die Sommerernte und dann die letzte Ernte des Jahres, im siebten Monat. Erster Monat, dann irgendwo dritter, vierter Monat und siebter Monat. Also nicht so häufig, ja. Alle drei Monate immer wieder. Aber die gute Nachricht ist, heute haben wir die Feste jede Woche. Halleluja. Jeden Tag. Wir feiern alle sieben Feste heute beim Tisch des Herrn in Wirklichkeit. Und können sie jeden Tag in Christus ergreifen. Herr Jesus Christus. Ja, Herr, das ist wirklich so gut. Lass uns mal Kolosser 2 lesen. Das zu sehen, was für eine wunderbare Zeit wir leben. Wir leben in der Zeit der Wirklichkeit. Oh Herr, rette uns von aller Tradition. Amen. Herr Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 16 und 17. Lesen wir es in Schlachter. Amen. So lasst euch, lesen wir es zusammen, ja?
Ja.
So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage, oder Neumondfeste, oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Amen. Halleluja. Wovon aber der Christus das Wesen hat. Lobt den Herrn. Der Herr ist für uns nicht nur ein Fest, sondern sieben Feste. Wunderbar. Halleluja. Ein Fest ist gegen alle Tradition. Amen. Das ist sehr gut. Und zwar, er sagt hier, bestimmte Feiertage, andere Übersetzungen sagen Feste. Ja, der Herr ist die Wirklichkeit vom Passafest, vom Fest der ungesäuerten Brote, vom Fest der Erstlingsfrüchte, vom Wochenfest, Posaunenfest, Versöhnungstag und Laubhüttenfest. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Der Herr ist so reich, dass du 7 Feste brauchst, um ihn zu beschreiben. Halleluja. Lobe den Herrn. 1. Korinther 5. Damit wir das sehen. 1. Korinther 5. Vers 6. Ich lese vor. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Zum Beispiel Sauerteig der Religion. Darüber haben wir ja gehört. Und er hat gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Das ist der Sauerteig der Religion. Und was sollen wir machen, um ihn loszuwerden? Darum fegt den alten Sauerteig aus.
Amen.
Damit ihr ein neuer Teig seid, der ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Amen. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern. Was für ein Fest. Fest der ungesäuerten Brote.
Amen.
Wenn wir immer was sehen, was alt ist, dann müssen wir zum Herrn gehen und sagen, Herr, fege den Sauerteig aus. Du bist mein Fest der ungesäuerten Brote. Das ist die Lösung gegen Tradition hier in der Gemeinde in Korinth. Das ist die Lösung für uns auch heute. Halleluja. Amen. Nicht feiern mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit.
Amen.
O Herr, wir feiern jede Woche den Tisch des Herrn. Und wir essen ein wunderbares Brot. Und wir müssen dem Herrn sagen, Herr, dieses Brot muss ich jetzt in Wirklichkeit essen in dieser Woche.
Amen.
Herr Jesus, den Herrn wirklich essen. Das kann nie alt werden. Wenn wir den Herrn wirklich essen, das ist immer neu. Das ist so wunderbar. Und auch das Passafest, der Auszug aus der Welt, das ist immer wieder neu. Ah, es ist, wir alle gehen arbeiten, oder? Wir alle haben viel zu tun mit der Welt. Wie oft müssen wir nicht den Herrn nehmen, um nicht von der Welt gefangen zu sein? Herr Jesus Christus, das ist so eine gute Erfahrung, dem Herrn zu sagen, Herr, du bist heute mein Passafest. Ja, aus allem, was in der Welt ist, einfach auszuziehen. Die Welt beschäftigt sich mit vielem, aber wir haben ein Passafest. Wir ziehen davon aus. Die Welt diskutiert vieles, aber es ist für uns wie Fremdsprache. Warum? Weil wir Passa feiern. Wir haben mit der Welt nichts mehr zu tun. Es ist so gut, Christus darin zu gewinnen. Und lobt den Herrn. Wir haben so viele Feste bekommen. Fest der Erstlingsfrüchte zeigt Christus den Auferstandenen. Ja, wie oft kommt der geistliche Tod und will die Gemeinde irgendwie lähmen. Da müssen wir alle uns sagen, lass uns das Fest halten. Lass uns den Auferstandenen ergreifen. Nicht nur allgemein Christus kennen, sondern so spezifisch wie Paulus. Paulus sagt den Korinthern nicht nur, nehm Christus. Er sagt, nehm Christus als Passafest. Das sind wir nicht gewöhnt. Wann hat jemand zu dir mal gesagt, weißt du Bruder, du brauchst Christus als Passafest. Du denkst, von was redest du? Aber Paulus hat es gemacht. Er hat der Gemeinde in Korinth nicht nur Christus empfohlen. Er hat ganz spezifisch gesagt, wisst ihr, für eure Krankheit braucht ihr Christus als Passafest.
Amen.
Dann werdet ihr gesund. Und er hat gesagt, und für euer Problem mit Sauerteig braucht ihr Christus als Fest der ungesäuerten Brote.
Amen.
Dann werdet ihr frei. Es ist ja wunderbar. Wir haben eine besondere himmlische Medizin auf diesem Blatt. Und das hat Paulus der Gemeinde gegeben, damit sie gesund wird. Und wir haben für jede Krankheit, die wir haben, haben wir ein Fest, das uns gesund machen kann.
Amen.
Lobt den Herrn.
Amen.
Jedes Fest, wenn wir es feiern, macht uns gesund.
Amen.
Sind wir oft tot, dann müssen wir mehr Fest der Erstlinge feiern.
Amen.
Wir sagen, Herr, wir haben doch ein Erstlingsfest. Kein Tod mehr in der Gemeinde.
Amen.
So hat der Herr spezifisch Medizin gegeben. Wenn du zum Arzt gehst, der gibt dir nicht eine Pille für alles, was du hast. Kommst du mit Bronchitis, gibt er dir Penicillin. Kommst du mit Halsweh, gibt er dir Penicillin. Kommst du mit Magenschmerzen, gibt er dieselbe Medizin. Kein guter Arzt tut das. Der Herr hat uns 7 Feste gegeben, weil der Bedarf in seinem Volk ist vielseitig. Und es geht darum, dass wir Christus spezifisch erfahren. Das ist nicht zum Wissen, das ist für die Erfahrung. Spezifisch den Herrn zu gewinnen. Und dadurch kann der Herr die Gemeinde neu machen. Deshalb, wir wollen nicht wie Ariel in Jesaja 29 negativ nur einen Kreislauf von Festen haben. Wir wollen die Feste in der Wirklichkeit halten, damit wir so spezifisch gesund werden. Pfingstfest, Wochenfest, wofür brauchst du das? Du musst mit dem Herrn lernen, auf dem Thron zu sitzen, zu herrschen, im Leben und dem Herrn untertan zu sein, den Geist zu erfahren. Das ist Pfingsten. Nicht in einer komischen Weise, aber in einer schriftgemäßen Weise, in einer reichen Weise. Lobt den Herrn, wir brauchen wirklich ein Pfingstfest. Dass der Herr uns vor Augen ist als der Aufgefahrene. Den Tisch des Herrn feiern, was für ein Christus sehen wir? Wir müssen einen Christus sehen, der heute auf dem Thron sitzt. Der alle Feinde unterworfen hat. Wenn in unserem Alltag Angriffe kommen, was für einen Christus nehmen wir? Wir müssen einen Christus nehmen, der auf dem Thron sitzt. Das ist eine ganz andere Erfahrung, Christus so zu kennen. Und das ist das Wochenfest. Oh Herr, das habe ich in den letzten Tagen sehr genossen, die Auffahrt des Herrn zu ergreifen. Nicht zu fürchten, sondern wie der Herr, ich habe einen Vers von Ariel sehr geschätzt, wo man Ariel sieht, die Jesaja 31, Vers 4, da sieht man, was für ein Löwe der Herr selber ist. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Wie der Löwe und der junge Löwe über seiner Beute knurrt, wenn man gegen ihn die ganze Menge der Hirten zusammenruft und vor ihrem Geschrei nicht erschrickt, noch vor ihrer Menge sich duckt. Amen. So wird auch der Herr der Heerscharen herabkommen, um auf dem Berg Zion und auf dessen Höhe zu kämpfen. Amen. So sollen wir Christus kennen. Als so einen, der in der Höhe ist und kämpfen kann. Das ist ein wunderbarer Christus. Wie oft wenden wir diesen Christus an, spezifisch in Situationen und sagen, Herr, jetzt ist Zeit für das Wochenfest. Jetzt ist es Zeit, diesen Christus zu erfahren. Lobe den Herrn, das ist eine sehr gute Erfahrung. Und dann Posaunenfest, Amen, die letzten 3 im 7. Monat. Ja, die Posaune zu blasen, das ist sehr gut. Halleluja. Wir haben alle eine silberne Posaune. Und da wirklich festhalten mit dem Herrn. Wir haben heute beim Essen drüber geredet und haben darüber geredet. Ja, früher haben wir so freimütig geblasen. Überall, in der Bahn und beim Arzt und überall, wo du hingehst. Und wie ist es heute? Der Herr kommt bald. Wir müssen die Posaune noch mehr blasen. Halleluja. Und wie machen wir das? Posaunenfest. Dem Herrn sagen, Herr, du bist mein Posaunenfest. Yeah. Die Posaune wieder auspacken, lob den Herrn, polieren und wieder benutzen. Amen. Ja, das ist so spezifisch, den Herrn als Posaunenfest zu erfahren. Das ist eine sehr spezifische Erfahrung mit dem Herrn. Und das hat der Herr uns gegeben. Lob den Herrn. Ein Versöhnungstag hat er uns gegeben. Völlig versöhnt werden mit Gott. Halleluja. Und ein Laubhüttenfest hat der Herr uns gegeben, damit wir nicht in der Welt verwurzelt sind, sondern droben unsere Wohnung haben. Ich schätze so sehr diese 7 Feste. Das ist wirklich da, um uns zu retten von aller Tradition. Und das, was Gott uns gegeben hat, wirkt. Es geht heute darum, dass wir es im Glauben ergreifen und darin leben und dadurch wirklich zum Ziel kommen. Amen. Halleluja, lobt den Herrn für die Medizin Gottes. Amen. Amen.